Ja, willkommen zu 173, dem Literaturpodcast mit Christoph Keller,
Lucia Haug
und Marion Regenscheid.
Und wir kommen zur Episode 45 von 173, dem Literaturpodcast, und wir sprechen heute über das Buch Geordnete Verhältnisse von Lana Lux.
Es ist beim Hansa Berlin Verlag erschienen und gilt als, so wurde es zumindest angekündigt, als das faszinierendste Buch der Saison. Und ob wir der gleichen Meinung sind, ob wir unterschiedlicher Meinung sind, ihr ahnt es vielleicht schon, ihr werdet es hier erfahren.
Ja, jedenfalls geschrieben wurde das Buch von Lana Lux. Lana Lux ist Schriftstellerin, Illustratorin und Moderatorin. Ukrainisch-jüdischer Herkunft ist sie. Sie ist 1986 in Dnipropetrovsk geboren, emigrierte 1996 ins Ruhrgebiet und lebt seit 2010 in Berlin. 2017 ist ihr Debütroman Kukolka erschienen, wurde von der Kritik gefeiert und gelobt. Ebenso ihr zweiter Roman Jägerin und Sammlerin und nun eben auch Geordnete Verhältnisse. Alle ihre Bücher und auch das Buch, über das wir heute sprechen, haben zu tun mit gebrochenen Biografien, mit gescheiterten Figuren, die irgendwie versuchen, sich aus dem Leben irgendwie herauszufädeln, beziehungsweise in das eigene Leben sich wieder einzufädeln. Ja, und darum geht es ja auch ein Stück weit in diesem Roman, der vor uns liegt, Geordnete Verhältnisse.
Ja, die Geschichte ist eine Beziehungsgeschichte. Ob sie eine Liebesgeschichte ist, da können wir natürlich später vielleicht noch drüber reden.
Streiten
vielleicht auch. Ja, es ist eine Beziehungsgeschichte mit verheerenden Ausmaßen, Beginn, Verlauf und auch Ende. Erzählt wird aus zwei Perspektiven, und zwar aus der Perspektive von Philipp und aus der Perspektive von Feiner. Das Buch ist eigentlich dreigeteilt. Wir haben zuerst einen Teil, in dem Philipp der Erzähler ist, dann haben wir einen Teil, in dem Feiner die Erzählerin ist, und dann haben wir eigentlich einen Teil, wo es hin und her wechselt, der dritte Teil. Die beiden sind seit Kindstagen sehr eng miteinander befreundet, denn Feiner kommt aus Russland nach Deutschland und da in die gleiche Klasse wie Philipp. Und beide Kinder sind rothaarig und nicht nur, aber auch deshalb, zum Beispiel im Fall von Philipp, Außenseiter, also gemobbte Mitglieder dieser Klasse. Und Philipp zum Beispiel hat aber auch familiäre Probleme, die er mitbringt, und Feiner natürlich diese Fluchtgeschichte. Philipp wünscht sich nichts mehr als Freundschaft und freundet sich deswegen sehr aktiv und auch ziemlich problematisch, sagen wir mal toxisch, mit Feiner an. Und die beiden bleiben eigentlich bis ins Gymnasium und eben auch darüber hinaus dann beste Freunde, bevor Feiner den Kontakt mit Philipp abbricht, um ihn dann 3 Jahre später wieder aufzunehmen. Also eigentlich haben wir eine fatale Begegnung im Kindesalter, die natürlich belastet ist durch das bisherige Leben dieser Kinder und gleichzeitig durch die Unerträglichkeit, sagen wir mal, dieser Figur Philipp. So können wir es doch zusammenfassen.
Ja, ich glaube auch. Und wie wichtig die Kinder eben füreinander auch waren, also wie sie da beschreiben beide, die haben sich wirklich, wirklich gebraucht. Und auch da gab es schon schwierige Dynamiken. Und dieses sich brauchen und schwierige Dynamiken ziehen sich weiter fort. Es gibt diesen Bruch eben von 3 Jahren und dann kommt Faina zurück zu Philipp. Und man muss es schon fast so sagen, sie wird zu Hause rausgeworfen, hat Schulden und sie ist schwanger. Und steht eigentlich vor der Frage, jetzt abtreiben, noch nicht abtreiben, möchte sie diesen Embryo und eben noch nicht Kind, wie sie auch immer wieder sagt, behalten oder nicht. Hat aber Schulden, weiß nicht, wo wohnen und ja, landet dann sozusagen aus dieser Not wieder bei Philipp, der jetzt eine wunderschöne Wohnung hat, eine Art zu einer Loft umgebauten, direkt aus dem Magazin geholten, alles in schwarz, blitzblank, sauberen Wohnung mit vielen Pflanzen hat, hat sogar eine Freundin, die aber alle ihre Sachen in einen mini begehbaren Schrank einschließen muss. Es darf nichts von der irgendwo rumstehen. Irgendwie so kommen die wieder zusammen und beschließen dann auch, Co-Parents zu werden und dieses Kind gemeinsam großzuziehen.
Genau, und das ist ja auch der Titel dieses Buchs, geordnete Verhältnisse. Philipp wünscht sich nichts anderes als geordnete Verhältnisse, während Feiner eben aus durchaus ungeordneten Verhältnissen kommt. Sie hat früher mal als Sexarbeiterin gearbeitet, zwischendurch auch als Masseusin und versucht jetzt irgendwie durch ein Studium weiterzukommen, schafft das aber nicht, bricht einen Studienaufenthalt in Jerusalem, wo sie eingeladen wurde durch ein Förderstipendium, bricht sie ab, scheitert da, kommt eben schwanger zurück und sie kriegt ihr Leben eigentlich nicht wirklich im Griff. Während Philipp stets so tut, als würde er sein eigenes Leben eben geordnet leben. Aber die beiden entwickeln zueinander, du hast es schon gesagt, Lucien, ein toxisches Verhältnis und Philipp ist der, der eben in dieser Beziehung immer obsessivere Züge entwickelt. Und Feiner muss eine ganze Reihe von Erniedrigungen, die Kontrolle, aber auch die Isolation und verschiedene Formen von Gewalt erdulden. Das ist so grob gesagt der Inhalt. Vielleicht können wir noch sagen, dass es gibt da auch noch eine Mutter, die Lena, die Mutter von Feiner, es gibt den Vater, Vitya, und es gibt dann eben später im Roman auch die Tochter, Mara, die dann wie eine Art, ja, wie soll man sagen, eine Art Kristallisationspunkt auch wird dieser obsessiven Beziehung. Aber hören wir uns doch mal an, wie das tönt. Lana Lux liest aus dem zweiten Teil, Feiner ist da erwachsen und wir erhalten einen Eindruck von dem Elternhaus, in dem sie aufgewachsen ist.
Das hier war mal mein Zimmer. Aber wenn ich so darüber nachdenke, war mein Zimmer schon immer ein Gästezimmer. Wenn jemand zu Besuch kam, ja, früher gab es noch Besuch in diesem Haus, musste ich mein Zimmer abgeben und im Wohnzimmer auf dem harten Lesesofa schlafen. Auch als Onkel Grisha für 2 Monate bei uns wohnte, weil ihn Tante Marsha, seine Frau, rausgeschmissen hatte, nachdem seine Affäre mit Philipps Mutter aufgeflogen war. Dabei wusste sogar ich damals als 13-Jährige, dass genau das passieren würde. Tja, am Ende hatte er beide Frauen verloren und ich mein Zimmer. Ist das nicht witzig? Das Zimmer sieht immer noch genauso aus wie früher. Ich setze mich wieder auf, ziehe die Wolldecke eng um meine Schultern und schiebe mir das Kissen in den Rücken. Ich werde doch kein Nickerchen machen. Zu viele Gedanken, zu viel Angst. Ich schaue mir die gräuliche Tapete mit den winzigen Blumensträußen an. Die war schon da, als wir 1997 hier einzogen. Wir werden hier nicht lange wohnen, hatten meine Eltern gesagt. Es wäre rausgeschmissenes Geld, das alles zu renovieren. Mein Blick wanderte zu den Kakteen auf der Fensterbank. Ich glaube, es sind welche dazugekommen. Ironischerweise haben meine Eltern irgendwann einfach behauptet, ich würde Kakteen sammeln. Ich muss etwa 12 gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, wie das angefangen hat. Aber jeden Versuch, den ich in den darauffolgenden Jahren unternommen habe, um klarzustellen, dass ich sie nicht nur nicht sammle, nicht nur nicht mag, sondern regelrecht Angst vor diesen Dingern habe, hat meine Mutter mit einem verschwörerischen Sch kommentiert. Dabei traten ihre Augen vorwurfsvoll hervor und sie schüttelte kaum merklich den Kopf. Vater soll nicht verärgert werden, sollte das heißen. Vaters Wut ist eine Geschichte, über die ich einen ganzen Roman schreiben könnte, aber an dieser Stelle sei nur eins gesagt. Man kann nichts tun, um ihn am Ausrasten zu hindern. Wenn er ausrasten will, und das will er täglich, dann wird er schon einen Grund finden. Ich würde mich gerne mit etwas ablenken. Ich könnte ein bisschen im Netz surfen, aber dafür bräuchte ich mein Handy. Leider lädt es hinten auf der Fensterbank und ich kann in mir keine Kraft finden, um aufzustehen. Mein Körper fühlt sich an, als ob... Naja, andere Leute würden hier jetzt vielleicht von Blei sprechen, aber ich sage es, wie es ist. Er fühlt sich an, als hätte ich wieder eine Depression. Anders kann ich mir diese Lähmung und Dauermüdigkeit nicht erklären. Außer natürlich, das ist bei einer Schwangerschaft normal. Schwanger bin ich nämlich zum ersten Mal. Ich wünschte, sie hätten mein einigermaßen bequemes Bett nicht gegen dieses ätzende Ausklappsofa ausgetauscht. Ich frage mich, wessen Idee das eigentlich war. Bestimmt vom Vater. Meine Mutter hasst jegliche Veränderung im Haushalt. Ich stelle mir das so vor. Eines Abends machten meine Eltern einen Spaziergang durch die ausgestorbene Stadt auf der nie enden wollenden Suche nach Gietz. Das ist jiddisch und bedeutet Güter. Heutzutage sind die Gietz tatsächlich einfach nur Müll. Aber als wir nach Deutschland kamen, waren auf dem Sperrmüll in Gelsenkirchen einfach alles zu finden. Von Antikmöbeln, Elektrogeräten, Kleidung, Spielzeug, Familienfotos, Silberbesteck bis zum Kriegsverdienstkreuz. Wie komme ich darauf? Ach so, wegen des verdammten Sofas, das sie eines Abends gefunden haben. Vermutlich ist mein Vater dann total begeistert drumherum gelaufen, hat es von allen Seiten befühlt und beschnuppert. Nein, nicht im übertragenen Sinne. Das hat er immer so gemacht bei Polstermöbeln. Wir haben nämlich auch schon mal Sofas kilometerweit nach Hause geschleppt, nur um dann festzustellen, dass sie nach Katzenpisse stanken. Und was willst du dann machen? Nichts. Katzenpisse geht nämlich mit nichts raus. Ja, und dann hat meine Mutter vermutlich ganz traurig geschaut und gefragt, ob es denn wirklich nötig sei, so ein Sofa, ob nicht das Bett einfach stehen bleiben könne. Und dann ist er vermutlich ausgerastet und damit war die Sache geklärt. Seit 3 Jahren steht hier nun das Sofa, auf dem man nicht in der Mitte liegen kann, weil sich dort die Ritze befindet und rechts von der Ritze, also an der Wand, kann man auch nicht liegen, weil dort die Rückenlehne ist und die Polsterung ist mit dem Stoff so gesteppt, dass man eine Art Hügellandschaft unterm Rücken hat. Was im Sitzen sogar gefallen könnte, zumindest wenn man auf sehr feste Sofas steht, die das Kreuzbein stützen. Spoiler, ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Naja, bleibt einem nur die andere Hälfte, die Sitzfläche. Und die ist im ausgeklappten Zustand kaum größer als im eingeklappten. Ich habe es damals, als das Ding neu war, spaßeshalber nachgemessen. Es sind 55 cm im ausgeklappten Zustand. Ich meine, das ist schmaler als meine Isomatte von Decathlon.
Ja, und so klingt Lana Lux selber. Wer Lust hat, diese Geschichte weiterzuhören, nicht gelesen von Lana Lux, aber trotzdem durchaus hörenswert, findet ihr Geordnete Verhältnisse auch als Hörbuch auf Spotify. Kommen wir wieder zu dem, was wir hier ja eigentlich besprechen wollen und wie immer unsere Einstiegsfrage. Wie fandet ihr dieses Buch? Wie war eure Lektüre?
Ich fand das Buch sehr zugänglich. Also ich habe dieses Buch sehr schnell gelesen. Finde ich immer schon mal nicht schlecht. Also nicht, dass das so sein muss, aber ich finde, Lana Lux tut etwas sehr Nötiges, etwas sehr, wirklich, muss auch sagen, immer noch zu Seltenes. Sie thematisiert ein unbeleuchtetes oder zu wenig beleuchtetes Problem in der Gesellschaft. Und ich glaube, wir müssen das jetzt spoilern, sonst können wir nicht wirklich drüber reden, nämlich Femizid. Also jetzt in diesem Falle ein Mann, der eine Beziehung, so kompliziert wie sie auch ist, führt mit dieser Frau und sie am Ende tötet. Das müssen wir, glaube ich, sagen. Und in diesem Sinne finde ich das Buch einfach aus politischen Gründen lesenswert und wirklich erwähnenswert auch. Deshalb sprechen wir auch darüber. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, und das ist vielleicht sozusagen auch einfach die Tatsache, wenn man sich solchen unbeleuchteteren Fragen und Themen widmet und ihnen literarische Repräsentation geben möchte, dass es natürlich immer auch ein schwieriges Feld ist, in das man sich sofort begibt, oder weil man muss ja dann sich überlegen, warum schreibe ich jetzt einen Roman, warum mache ich nicht einen Zeitungsartikel oder so über einen Fall. Und ich glaube, die Antwort, die auch Lana Lux geben würde, würde ich jetzt mal behaupten, ist, dass man sozusagen dann den Figuren näher kommt. Also man beginnt zu begreifen, wie funktioniert so eine Beziehung, wie funktionieren die einzelnen Personen, warum sind die so, wie sie sind und nicht anders und warum gibt es vermeintlich keinen Weg aus diesem Fatalismus, der dann da in dieser Tat endet. So. Und das ist natürlich immer tricky, oder? Weil man dann Begründungen finden muss, die dann sozusagen immer auch verallgemeinert werden können für, ja, jetzt in diesem Falle, der Typ hat eine alkoholkranke Mutter und es war ein Bettnässer. Und dann schreibt Maxim Biller hinten drauf ein freudsches Meisterwerk und dann denke ich, ja, also das ist das jetzt die Erkenntnis quasi. Aber das ist natürlich nicht so, sondern es ist ja auch nur ein Einzelfall. Und in diesem Falle ist der Mann so geworden, vielleicht deswegen, vielleicht auch wegen anderen Dingen und so. Aber das ist sozusagen das schwierige Feld, dass man dann, weil sich so ein Thema, sich diesem, zum Glück diesem Thema widmet, dann man sehr schnell auch als Leserin allgemeine Schlüsse daraus ziehen möchte jetzt, oder?
Ja. Und das, ich finde, wird dann bei der Problematik eines Thesenromans ein Stück weit, oder? Dass ich da mich entlang einer bestimmten These oder einer bestimmten Fragestellung durchlese und dann an einen Punkt gerate, wo dann eben auch die Figuren plötzlich schematischer werden, als sie vielleicht überhaupt beschrieben sind.
Ja, ich glaube, sie wehrt sich auch dagegen, das merkt man auch beim Lesen und da kann sie auch nur teilweise was dafür und so, aber es ist halt einfach eine Realität. Aber ich glaube, vielleicht auch einfach die Tatsache, wenn man das wagt, so. Und ich finde, also das ist vielleicht das, was wir hauptsächlich darüber sprechen müssen, also wie kommen diese Figuren daher, auf welche Art öffnen sie sich uns, was erfährt man von ihnen, was erfährt man von ihnen nicht und auch, wie folgen wir ihnen, also zum Beispiel würde mich sehr wundern, wie habt ihr diesen Philipp gelesen? Also ich meine, wenn ich jetzt nicht diesen Podcast mit euch machen würde, dann hätte ich, glaube ich, das nicht ertragen, diesen Typen zu lesen, mehr als zwei Seiten, weil der, auch wenn es Versuche gibt, ihn dann etwas ambiguer zu gestalten, ist er doch einfach ein unerträgliches Arschloch von A bis Z und darüber hinaus. Also wie der redet, wie der auf die Welt blickt, wie der Frauen anschaut, das nicht zu ertragen, schlicht nicht zu ertragen. Und da stellt sich dann schon die Frage, also quasi, wie sehr kann das dann überhaupt Ambiguität sein? Also ja, das ist für mich, das nehme ich sehr wunder, wie er das gelesen hat.
Ja, mir geht es sehr, sehr, sehr ähnlich, glaube ich, wie dir, dass mich dieser Roman auch in erster Linie vielleicht ein bisschen ratlos macht. Also was ganz klar ist und das wirklich einmal gesagt sein muss, ist diese Figur Philipp, ein toxisches, obsessives Arschloch, der sein Gefühl der eigenen Bedeutungslosigkeit quasi, glaube ich, mit Gewalt und Feine zu kompensieren versucht. Und selbst wenn ich das schon wieder sage, merke ich selber, dass ich auch in einen Konflikt komme, weil so wie die Figur hier geschildert wird, soll sie ja eben nicht nur das sein, sondern sie soll auch Mensch sein und sie soll sowohl Täter als auch Opfer sein dürfen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der sich in diesem Roman immer wieder durchzieht. Wie immer, wenn es in Büchern über Gewalt an Frauen geht, wenn es um Femizid geht, kann ich wenig sagen, es hat mir Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Es wäre völlig absurd. Ich finde dieses Buch schrecklich. Ich finde das Thema schrecklich und ich finde es zugleich wahnsinnig wichtig, dass darüber geschrieben wird. Was mich so ein bisschen, was ich schon irgendwie angetönt habe, was mich aber dann trotzdem immer wieder ein bisschen geärgert hat, ist, dass ich, es ist auch ein bisschen Mode, über toxische Beziehungsstrukturen zu lesen. Ich höre viel davon, es wird sehr schnell gesagt, diese Beziehung ist toxisch, meistens sehr zu Recht. Und ich finde gut, dass dieses Thema so viel auch Aufmerksamkeit bekommt. Und trotzdem hatte ich in diesen Beschreibungen immer wieder das Gefühl, hier wird fast schon schablonenhaft etwas beschrieben, was einer gewissen Oberfläche bleibt. Und es ist so ganz klar, dass eben Philipp die Täterrolle einnimmt. Er ist ja auch Täter, dominant und fordernd. Und Faina, die kleine, schwächere, die immer mehr lebt eigentlich auch, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Und dann gibt es auch immer wieder so Gemeinplätze, die beschrieben werden. Ich zitiere, es ist vom Ende des Buches. Ich habe ihn zum Monster gemacht, indem ich ihm die erste Ohrfeige verzieh und auch die zweite, habe ich letztens zu meiner Therapeutin gesagt. Sie sagte nur, es sei typisch für Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, sich selbst die Schuld zu geben. Außerdem fange Gewalt nicht nur bei der ersten Ohrfeige an. Psychische Gewalt sei genauso schlimm, auch wenn sie keine blauen Flecken hinterlassen. So hatte ich es noch nie betrachtet.
Da denkst du, da leidet eine Person und wir leiden mit ihr, Faina, über 300 Seiten fast an dieser Beziehung und kommt auf Seite 275 langsam zum Schluss, so hatte ich es nicht betrachtet. Ja, mir ist es ähnlich gegangen, aber ich möchte vielleicht nochmal an einem anderen Punkt anfangen, nämlich bei den Voraussetzungen dieser beiden Personen. Es sind ja beide in dem Sinne verletzte und verletzbare Personen, beide rothaarig, beide ein Stück weit, ich habe da sofort auch an Albinos gedacht, die ja in bestimmten Gesellschaften auch wirklich einfach rein aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Aussehens ausgeschlossen werden. Sie haben ein Merkmal, das sie ausschließt und gleichzeitig auch verbindet. Und sie haben auch eine gebrochene Biografie, die sie auch verbinden würde. Und da finde ich es schon interessant, wie Lana Lux hier diese beiden Figuren zusammenführt und sich einfach mal fragt, was passiert mit denen? Und ganz am Anfang hat man ja das Gefühl, beste Voraussetzungen dafür, dass die beiden sich zusammentun. Aber was passiert? Und ich glaube, da wird der Roman oder wurde der Roman für mich auch ein bisschen politisch, nicht sehr politisch, aber auch ein bisschen politisch. Das deutsche, arrogante Oberarschloch Philipp übernimmt hier die Rolle des großen Organisators der Beziehung, der sagt, was richtig ist und was falsch ist, und Feiner rutscht in eine abhängige Opferhaltung der zugewanderten jüdischen Frau, die sie ist. Und dieses Abrutschen der einen und dieses sich großmachen des anderen unter gleichen Voraussetzungen, das ist schon nicht uninteressant, das zu beobachten.
Aber es sind ja nicht gleiche Voraussetzungen. Also die Beziehung ist ja von Anfang an schon gestört. Also wirklich, ich sage wirklich dieses Wort gestört. Also der Typ will sich ihr nicht annähern, weil er sie sympathisch findet oder weil er findet, dieser neuen Person, die die Sprache nicht kann, muss man den Einstieg in diese Klasse irgendwie erleichtern oder ich bin ein mitfühlender Mensch oder so, sondern das wäre ja auch schon potenziell problematisch oder paternalisierend, aber er ist ja wirklich ein systematischer, also ein Soziopath oder ein Psychopath. Also ja, ja. Er möchte von Anfang an diese Person unterdrücken, indem er ihr Deutsch beibringt.
Ich sage nur die Voraussetzungen, genau, die biografischen Voraussetzungen. Auch Philipp ist in einem gewissen Sinne ein Versehrter, der ist auch nicht irgendwie gesund. Das meine ich mit Voraussetzungen. Das Einzige, was die beiden unterscheidet, jetzt mal wirklich, ist, Philipp ist ein Deutscher und Feiner ist eine zugewanderte Ausländerin und Philipp macht aus diesem Unterschied eine toxische und gewaltsame Machtbeziehung. Das ist das, was passiert. Ich fand das dann interessant, denen ein Stück weit zuzuhören und zuzuschauen. Und das macht Lana Lux ja mit sehr vielen Dialogen. Wie redet Philipp mit Feina in dieser toxischen Beziehung? Ich finde, da hat sie ein gutes Gespür, wie eben solche Dialoge funktionieren, wie der eine dann die Übermacht über die andere gewinnt in diesen Gesprächen, hat mich ein Stück weit interessiert. Aber, und da stimme ich euch zu, es hat mich sehr bedrückt, so ab dem letzten Drittel des Buchs ganz besonders, dass die beiden Figuren sich in keiner Art und Weise entwickeln. Und da, glaube ich, sind wir dann eben wieder bei der Thesenhaftigkeit dieses Romans, dass Lana Lux wie aus diesem Blick auf die beiden Figuren nicht heraus kann und den beiden Figuren eben auch keine Eigenständigkeit mehr gibt. Also Feiner bleibt bis am Schluss in der Opferhaltung, Philipp bleibt in seiner Täterhaltung und da gibt es ganz, 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 ganz wenig Auflehnung bzw. Veränderung.
Doch nicht ganz. Ich habe das Gefühl, Feiner als Figur ist die Autorin näher. Also da gibt es schon auch eine Entwicklung. Da gibt es auch Ablösungsversuche mit Aufenthalten in der Psychiatrie und längere Wochen, wo die beiden dann auch ohne Kontakt sind. Da gibt es schon Versuche von einer Art Herauslösung. Es gibt einfach nur schon, dass Feiner Mutter geworden ist und sich zum Beispiel auch ihr Körper verändert und so weiter und so fort. Da gibt es ja schon Entwicklung, aber diese Figur Philipp, wie sie hier dargestellt wird, wie sie sich selber bleibt und trotzdem irgendwie immer verrückter wird, dieser Figur kommt sie nicht nach, finde ich.
Also die Frage stellt sich doch in Bezug auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Also das Feld in Bezug auf dieses Thema ist literarisch unbestellt, oder? Und ich glaube doch, jetzt zum Beispiel, wenn wir an The Zone of Interest denken, an diesen Film, der uns die Erkenntnis näher bringt, das Böse, kann unglaublich nette, normale Gesichter haben, oder? Das ist nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg eine Erkenntnis, aber ja, ist es auch deswegen geworden, dass normale Menschen, sagen wir mal, im Sinne von, die einen funktionierenden Alltag haben, die nett zu ihren Kindern sind, jetzt im Fall dieses Films zum Beispiel beruflich oder auch sonst einfach Grausamkeiten vollziehen können. Und man hat das Gefühl, dass Lana Lux probiert, irgendwie dem Täter so etwas bisschen zu unterfüttern, und das ist dann so ein bisschen eben diese Geschichte mit dieser alkoholkranken Mutter, mit dem Bettnässer-Dasein, so das würde ich jetzt auch nicht überbewerten, dass es so ist, weil es ist ja vielleicht auch nur einfach ein Grund. Aber und ein bisschen auch sozusagen diese, es gibt so Halbsätze, wo er manchmal so sagt, vielleicht muss man auch noch erwähnen, das sind, ist aus der Sicht der Person geschrieben, das ist nicht eine unpersönliche Erzählerin, die das beschreibt, sondern es ist die Sicht der Person. Das heißt, wir bekommen ja vielleicht auch nicht alles mit, was diese Person fühlt.
Das sind Ich-Perspektiven.
Sagt manchmal sowas wie, wenn sie bei mir ist, geht es mir gut. Oder wenn ich weiß, dass es ihr gut geht, habe ich ein ganz warmes Gefühl in meinem Körper. Das sind so die Momente, wo man so ansatzweise ein bisschen so denkt, der ist vielleicht auch manchmal nett. Und sonst ist es aber wirklich schwer, also den ich einfach für einen absoluten Psychopathen zu halten, also wirklich einen psychopathischen Fascho zu halten. Also ich kann es nicht anders sagen. Also wirklich aus jedem Adjektiv trieft dieses Tätertum, auch verständlicherweise. Weil man möchte ja vielleicht auch gar nicht sozusagen sich mit dem Täter identifizieren oder so. Aber dann ist schon ein bisschen die Frage, also was ist dann der Aufwand des Textes?
Also warum dann beide Perspektiven da überhaupt hineinnehmen wollen, oder?
In meiner Lesart hatte ich jetzt wie eine etwas andere Position als du. Ich habe mich weniger über diesen Philipp aufgehalten, weil ich das Gefühl habe, das ist für mich irgendwie einleuchtend, dass einer, der eine solche privilegierte Stellung hat, finanziell, vom allgemeinen kulturellen Status, vom Kapital, das er mit sich bringt, als Deutscher, gut situiert, er hat Geld, er hat ein Auto, er konnte sich ein Haus kaufen in Berlin, dass der so bleibt, wie er ist und ja alle Tricks und alle Möglichkeiten ausnutzt, um eben wieder in dieses Wärmegefühl, das du beschrieben hast, hineinzukommen, das ja das Wärmegefühl der Machtausübung ist. Da geht's nicht um Liebe. Es geht nur um das Gefühl, ich bin mächtig und ich kann eine Person manipulieren. Diese Art, wie er über sie spricht, diese Art, wie er ihre bipolare Störung, die Feiner ganz offensichtlich hat und die sie auch benennt, immer wieder ausnützt, um sie niederzumachen. Wenn es ihr gut geht, wenn sie in der positiven Phase ist, dann sagt er, meine Güte, bist du wieder laut und fröhlich, ich ertrag das nicht. Und in der depressiven Phase sagt er, reiß dich doch endlich mal zusammen. Dass der so bleibt, wie er ist, das kann ich irgendwie verstehen, das erleben wir ja auch immer wieder. Und wir müssen da ja gar nicht weit suchen. Aber dass Lana Lux, der Feiner, wie ein Stück weit keine Chance gibt, was du beschrieben hast, ihre Fluchtversuche in die Psychiatrie, am Ende zieht sie von Wohnung zu Wohnung und versucht irgendwo vor dem Philipp zu flüchten, dass sie hier eine Figur zeichnet, die offensichtlich fast keine Freundinnen hat, außer dieser Marie, die so ein Stück weit bei ihr steht, dass sie hier nicht in ein Netz hineinkommt, ist für mich jetzt ein Stück weit das Himmeltraurigste in diesem Buch. Und das habe ich wirklich kaum ertragen, zusehen zu müssen, dass diese Feiner aus diesen Verstrickungen nicht herauskommt. Und ich frage mich tatsächlich, ob das auch richtig und gerechtfertigt ist.
Oh, ich glaube das ehrlich gesagt schon. Also das ist quasi eine Form der Isolation, ist eines der wichtigsten Formen von Kontrolle. Dass sie das nicht mehr hat, finde ich, ist richtig beschrieben. Also du hast das nur als Einschub. Also hier, das kann und möchte ich der Autorin wirklich nicht unterstellen, da hat sie bestimmt auch viel recherchiert, dass das eine Folge ist, von in so einem Konstrukt leben zu müssen, diese Isolation. Das ist einfach Teil davon. Genauso wie irgendwie Teil davon ist, das finde ich auch sehr unverständlich, diese Anziehungskraft. Ich glaube, das ist eher das Unvorstellbare, diese Anziehungskraft, wieder an diesen Täter herangehen zu müssen, wollen.
Aber wenn wir im Text bleiben, also weil du gesagt hast, du hast dich nicht so auf den Täter konzentriert, also man bekommt die anderen Sachen auch halt einfach nur bruchstückhaft mit. Also diese Episode in der Psychiatrie bekommt man, glaube ich, sogar durch seinen Blick irgendwie mit. Mhm. Er sagt irgendwie, sie ist da weggegangen und er hat sie dahin, er holt sie ab oder so. Also weißt du, ich verstehe das, ich finde das sehr interessant, dass du das sagst, aber ich glaube, ich nehme das Buch auch einfach sehr fokussiert auf diese Figur Philipp wahr. Man bekommt über diese Zeit, was dazwischen passiert ist in Feiners Leben, auch einfach wenig Möglichkeit zu verstehen, wie es ihr so geht oder wieso sie vielleicht eben dann zurückgeht zu diesem Typen, aber dass man das nicht verstehen können muss, finde ich wiederum auch sehr konsequent, weil das ist ja einfach so, dass man das manchmal einfach von außen betrachtet nicht versteht.
Wir reden ja immer noch über unsere Leseerlebnisse, oder? Und ich sage einfach, ich habe den Philipp früh abgeschrieben und mich einfach sehr darauf fokussiert, was macht Feiner aus dieser Situation. Und ich glaube, das ist ja auch das Politische in diesem Buch, nämlich was tun Frauen, die heute strukturell oder individuell in diese toxischen Beziehungen hineinkommen. Und da handelt sie ja eigentlich ein Stück weit alles, du hast das Stichwort gebracht, Marion, Recherche richtig ab, oder? Sie hat, sie nutzt die Möglichkeit, die sie hat, sich eben Freundinnen zu beschaffen, sage ich mal. Sie hat sie vielleicht, aber sie beschafft sie sich auch und versucht, sich zu umgeben mit Menschen, die sich aber dann auch wieder fragen, was machen wir hier eigentlich? Seit wann kennst du eigentlich Feiner? Und die sagen, ja, wir haben uns ein-, zweimal getroffen. Also sie versucht, sich hier irgendwie mit etwas zu umgeben. Nachher eben diese Schritte in die Psychiatrie, die Schritte in die Beratung, das sich anvertrauen einer Freundin, dass sie das alles versucht. Und ich sage es jetzt mal zugespitzt, die Autorin lässt ihr wie hier keine Chance. Und da habe ich natürlich einfach nochmals, ich sag's nochmal, Philipp früh abgeschrieben und dann nur noch mit Feiner gelitten. Und ich hätte mir wirklich, wirklich einen anderen Ausgang dieses Romans
gewünscht. Aber das ist doch eben das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist quasi das nimmt sie in Kauf und das muss man ja einfach hoch anrechnen, dass sie das nur so enden lassen kann, weil sonst würde sie nicht über einen Femizid schreiben. Also das ist ja einfach jetzt, weil die enden ja nun mal tagtäglich
so, einfach. Ja, diesen, genau.
Ja,
das finde ich einen interessanten Punkt. Ich frage mich, ich habe mich dann gefragt, ist dieser Schluss wirklich zwingend?
Aber ich finde es gut, dass es nicht in einer Verharmlosung endet. Und dass es einfach dabei endet, dass sie in diesem Stalking und in diesem ständigen Fliehen und Fliehen von diesem Typen verhaftet. Sondern das ist, glaube ich, wirklich, und deshalb einfach, ja, das Thema ist einfach schwierig, aber das ist halt einfach nun mal Realität. Und dann ist es keine einfach eine Geschichte mehr. Und das vielleicht auch den Konflikt, den ich habe.
Ich hätte diesen Schluss nicht gebraucht, um diese toxische Beziehung und auch den sozialen Tod, den ja Feiner erleidet, mit zu spüren und zu erleben. Ich habe, bevor dieser Femizid passiert, eigentlich diese Figur Feiner, mit ihr bin ich schon gestorben, sage ich mal. Es hätte für mich jetzt, und das ist vielleicht mein Punkt, diesen realen Tod gar nicht mehr gebraucht, sondern es hätte mir genügt in diesem Buch, wenn ich einfach an diesen Punkt gekommen wäre, wo Feiner sozial bereits tot ist und Philipp, muss man sagen, dann auch an einem Punkt ist, wo er nur noch zu einer ganz schlimmen Karikatur von sich selber wird.
Das kann ich irgendwie nachvollziehen, dass du auch findest, dass das Buch eigentlich viel zu stark bis zu Ende dekliniert wurde. Also der letzte Satz, wenn ich ihn vorlesen darf, geht so: Viele der Berichte betonten Feiners Attraktivität und nannten den Femizid eine Verzweiflungstat aus Liebe.
Aber ich glaube, es zeigt eben auch, wenn das richtige Ende ist aus meiner Perspektive, wie will man dann einen Roman erzählt, der dem gerecht werden kann, weil der Roman möchte ja die Antithese zu dieser Zeitungsmeldung sein. Er möchte sagen, ihr lest das in der Zeitung und was aber dahinter steckt, ist erstens nicht ganz so, wie es in der Zeitung steht, weil man das Gefühl hat, das war irgendwas im Milieu oder so oder irgendeine.
Ja, und er wird wieder quasi verharmlost.
Ja, genau. Weil eigentlich ist er
Leidenschaft und so. Das war aus Liebe eine verzweifelte Tat und sie hat es ja schon provoziert.
Aber den Ball, den sie sich selber quasi in die Tiefe schickt, den kann man nicht erreichen, weil das ist ja so, also es ist einfach ein riesen Vorhaben und deshalb denke ich auch einfach, hat es damit zu tun, dass wir im Diskurs oder in der Repräsentation dieser Sachen noch nicht so weit sind, dass wir verschiedene Bücher zu dem Thema haben und dann kann ein Buch das machen und ein Buch kann das machen und ein Buch kann den Aspekt beschreiben, sondern das Buch hat wie sozusagen in der heutigen Zeit hat einfach sehr viele Aufgaben. Und die lesen wir alle mit beim Lesen und das macht das Buch einfach zu einem ein Schiff, das sehr viel tragen muss oder so. Und ich glaube, es ist ganz schwierig dann eben nicht zu sagen, hey, sie hat sich jetzt einfach entschieden, diesen Mann zu einem Sohn einer alkoholkranken Mutter zu machen und zu einem Bettnässer. Und das ist der Grund, warum er ein Psychopath geworden ist. So, und das muss ja nicht so sein. So. Aber man liest es so, weil es halt einfach eines der ersten Bücher ist, wo das so explizit ausdekliniert wird.
Also es gibt eines, was wirklich empfehlenswert ist, schwer, wirklich wahnsinnig schwer zu lesen, ist Patricia Melo, Gestapelte Frauen. Und da ist das Vorgehen einfach ein anderes, dass die Erzählerin in diesem Buch an Gerichtsverhandlungen teilnimmt von Femiziden. Und vielleicht frage ich mich jetzt einfach im Vergleich dazu, sind wir vielleicht noch nicht so weit, weil eben noch nicht so viel darüber geschrieben wurde, bereits schon fiktionalisierte Geschichten, einfach mal als These, vielleicht noch nicht bereit, fiktionalisierte Geschichten zu diesem Thema mitzunehmen, zu lesen, ich weiß es nicht, einfach eine These.
Ich frage mich einfach, welche Perspektive auf das Problem toxische Beziehungen, die vielleicht dann eben auch in ein Feminizid enden können, ist erhellend. Ist das, was wir hier gelesen haben, wirklich erhellend? Vielleicht, vielleicht nicht. Ich denke hier nur an Virginie Despont, Cher Connard, liebes Arschloch, oder wo ja auch eine Art von toxischem Protagonisten vorgeführt wird, aber dann zwei starke Frauenfiguren auftreten als Korrektiv und als Analysandinnen dieses Objektsmann und den buchstäblich über 300 Seiten dann auseinandernehmen, gewissermaßen argumentativ filettieren. Und das ist vielleicht eben ein Stück weit dieser Gegenpower gegen diese Figur von Philipp, das mir in diesem Buch wirklich gefehlt hat.
Es gibt etwas Paradoxes im Schreiben von fiktiven Geschichten diesbezüglich. Also das fiktive Schreiben, sprich jetzt einen Roman über so ein Thema zu schreiben, nimmt, glaube ich, für sich einen Anspruch, etwas oder eine Figur, eine Opferfigur jetzt oder eine Täterfigur, oder wir müssen es nicht unbedingt so blöd nennen, aber einfach Figuren, zu differenzieren, also viel gestaltiger zu machen, zu differenzieren, psychologisch interessanter zu machen, im Sinne von psychologisch vielschichtiger zu machen, vielleicht auch widersprüchlich zu machen, jemand Böses verstehen zu können oder was auch immer. Und also da gibt es so eine Bewegung, die eigentlich diversifizieren und widersprüchlicher, ambiguer Dinge machen möchte. Und gleichzeitig gibt es aber auch so eine Bewegung in dieser Geste, eigentlich, die so festschreibt. Also die eigentlich dann eben nicht wie in einem Essay oder in einem anderen Text einfach sagen kann, ja, es war so, aber vielleicht war es auch so und es ist alles komplizierter, sondern das fiktive Schreiben möchte ja dann irgendwie dann doch irgendwie sagen, so war es halt jetzt einfach in dieser einen Geschichte. Und es ist mir nur in den Sinn gekommen, weil du das vorher gesagt hast, Marion, also weil wir nicht so geübt sind im Umgang mit der Fiktionalisierung von solchen Dingen, also verlieren wir nicht auf eine Art, vielleicht sogar zu Recht, die Freude an diesen Fiktionalisierungen, weil sie auch einfach immer potenziell problematisch sind, oder müssen wir sie umso mehr anhäufen, damit sie als einzelne Texte nicht mehr so viel Gewicht haben?
Das ist eine gute und, glaube ich, sehr wichtige Frage, die du hier stellst, Lucia. Und ich kann im Moment eher so auf einem persönlichen Gefühl heraus antworten. Und das ist, dass es meiner Meinung nach wirklich noch andere Aufgaben braucht, die davor erledigt werden müssen, nämlich dass öfter darüber berichtet wird, dass darüber in Reportagen, aber auch in einer Tagesschau und auch in Zeitungen darüber geschrieben wird, dass dieses Schützen von Tätern, die meistens ja auch von anderen Tätern, oder auch dieses patriarchale System, das da darin noch so arg verhaftet ist, diese Verharmlosung dieser Taten oder auch eben, wie es hier steht, dass es eben aus Liebe, er konnte halt nicht anders oder hat sich so fest geliebt, deshalb. Also all diese Sachen, glaube ich, müssten zuerst in ihrer ganzen Vielfalt vielleicht durchdekliniert werden, bevor sie ins Fiktionale getragen werden können. Und in dem Moment, wo ich das sage, frage ich mich, ist das Fiktionale der Ort, wo es leichter und erträglicher wäre, das in so gemeingesellschaftlich quasi zu erzählen? Und dann haben wir aber wiederum das Problem, dass man sagen kann, es ist ja nur ein Geschichtli. Ich stecke irgendwo in diesem Konflikt auf diese Frage. Christoph?
Während ich dir zugehört habe, ist mir sehr klar geworden und nochmal deutlich geworden, wie die Diskussion in Italien läuft, wo ich in letzter Zeit mich ein bisschen häufiger aufhalte, wo es zu sehr vielen Feminiziden gekommen ist und wo sehr viele Diskussionen im Moment auch laufen, eben nicht nur unter dem Stichwort Liebe, Leidenschaft und Exzess, sondern wirklich auch über strukturelle Gewalt. Und ich finde, das ist eine interessante Frage und eine interessante Diskussion, inwiefern das eben strukturelle Gewalt, patriarchale Gewalt, eben auch staatlich gestützte Gewalt, alte Traditionen und so weiter in diese Verhältnisse hineinspielen und wie sie eben auch erkannt und gesellschaftlich diskutiert werden. Und da stellt sich natürlich dann sofort die Frage, kann Literatur Avantgarde sein und gewissermaßen diesen Diskussionen vorgreifen? Oder ist die Literatur, wie du das formuliert hast, Marion, eben auch durchaus angewiesen auf Hilfswissenschaften oder Hilfsinstitutionen, wie zum Beispiel eben Journalismus, Reportagen oder auch Studien? Ich bin da sehr offen. Ich denke jedenfalls, wenn es Literatur geschafft hat, den Holocaust literarisch zu verarbeiten, Genozide literarisch zu verarbeiten, Morde, Truman Capote zum Beispiel, mit seinen Reportagen, seinen literarischen Werken zu beschreiben, glaube ich, müsste die Literatur eben auch in der Lage sein, einen Femizid zu beschreiben.
Aber zum Beispiel, ich möchte leider nochmal auf diesen Film zurückkommen, Zone of Interest. Es hat ja einen Grund, warum der erst jetzt kommt. Also es hatte, glaube ich, wirklich, und das ist einfach so, laufen Diskurse einfach ab, oder? Es hat die Zeit gebraucht, wo man quasi alle Nazis als Psychopathen dargestellt hat, die eigentlich Psychodiagnosen brauchten und irgendwie einfach völlig, das Böse ist halt einfach ein Monster und das hat eine Zeit, um das zu begreifen, wie schrecklich und grauenhaft das war, mussten die Menschen irgendwie das erstmal so darstellen. Und dann erst mit der Zeit auch diese wissenschaftlichen Texte, Wolfgang Sofsky zum Beispiel, sind ja auch erst mit der Zeit entstanden, wo man begriffen hat, das hat wie eine Firma funktioniert, es war ja ein Betrieb, es war ein industrielles Töten. Das hat alles Zeit gebraucht, um zu merken, scheiße, sind ja eigentlich wir. Das waren ja Menschen wie wir und die haben das gemacht. Mhm. Also natürlich nicht alle waren so wie wir, aber also versteht die Vereinfachung. Aber ich glaube einfach, dass diese Dinge brauchen wie so Zeit. Und in diesem Sinne kann man vielleicht schon sagen, dass Literatur auch rückgreifende Kunst ist. Also sozusagen, die auf etwas draufstehen können muss, um das zu tun. Aber vielleicht auch eben in diesem Sinne, wie dieses Buch das tut, eben auch eine vorgreifende Literatur ist, aber halt dann einfach
mit einem gewissen Risiko behaftet.
Genau.
Dieses Gespräch könnte jetzt noch weitergehen und wird bei uns, glaube ich, auch noch weitergehen. Immer wieder, was kann Literatur und was kann sie eben nicht? Und wir bleiben weiter dran und hoffentlich auch mit euch. Worüber sprechen wir denn in der nächsten Folge?
Ja, ein super Übergang eigentlich, weil wir sprechen darüber, was kann Literatur?
Wir sprechen darüber, was die Gattung der Poetikvorlesung ganz insbesondere kann zur Weiterentwicklung von Literatur. Und für diese nächste Episode lese ich von Peter Stamm die Poetikvorlesung mit dem Titel »Eine Fantasie der Zeit« mit einem Fragezeichen.
Ich habe mir Nawa Ebrahimi vorgenommen und ihre Vorlesung hat den Titel »Wer ich geworden wäre, wenn alles anders gekommen wäre«.
Und ich habe eine etwas ungewöhnliche Poetikvorlesung einer Schauspielerin ausgewählt. Julia Riedler ist ihr Name und die Poetikvorlesung trägt den Titel »Über das Umarmen der eigenen Mittelmäßigkeit«.
Ja, und wir umarmen nicht unsere Mittelmäßigkeit, sondern wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Das war 173, der Literaturpodcast, Episode 45 mit
Lucien Haug,
mit Marion Regenscheid
und mit mir, mit Christoph Keller. 173, der Literaturpodcast, wie immer zu hören auf Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer ihr eure Podcast herhabt, auch auf buchbasel.ch, auf podcastlab.ch und
auf 173.ch. Und wenn ihr uns Feedback geben möchtet, mit uns ins Gespräch kommen wollt über Literatur, schreibt eine Mail an mail@173.ch.